Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Es gibt so ein Freitagsabendgefühl, das mich manchmal befällt. Nämlich, dass unser Leben voller Probleme ist. Karl Popper hat das übrigens auch so gesehen und sogar noch einen draufgesetzt. Der hat gesagt, alles Leben, sagt er, ist Problemlösen. Und wir haben im Prinzip keine Wahl, wir müssen es tun. Und in der 100 heute geht es um die Kunst, Probleme zu lösen. Es geht um Mathematik. Dazu haben wir heute Wurzel aus 16 Geschichten für euch. Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Die erste, die handelt sozusagen vom algebraischen Traum, könnte man sagen, von der Mathe-Null zum Mathe-Genie. Und das klingt für alle Mathe-Nullen ja echt total hoffnungsfroh.
Ja, Jackie Wagner hatte das Gefühl, wie so viele andere Schüler, wenn sie so 13, 14, 15 sind in der Schule, dass sie irgendwie nur Zuschauer sind und die Cracks vorne an der Tafel alles kapieren und sie kapieren gar nichts. Und aber alles ändert sich.
Die zweite Geschichte, da geht's um einen Mathe-Crack, der immer schon wusste, dass er Mathe-Crack war, und der hat sich eine riesige Aufgabe gemacht, die erstmal überhaupt nicht so anstrengend klingt. Er wollte beweisen, dass ein natürlicher Orangenstapel der dichteste Orangenstapel ist, den man sich so vorstellen kann. Irre kompliziert. 300 Seiten. Erzählen wir gleich. Die dritte Geschichte?
In der dritten Geschichte geht es um einen alten Streit in der Politik, ob es besser ist, wenn ein Staat spart oder wenn er Schulden macht. Und vor 6 Jahren kamen amerikanische Wirtschaftswissenschaftler mit einer Arbeit auf den Markt, in der sie behauptet haben, sie haben jetzt ausgerechnet und bewiesen, wenn ein Staat mehr als 90% Staatsverschuldung hat, dann geht es unweigerlich wirtschaftlich in den Graben hinein. War halt leider falsch, die Rechnung.
Da stimmte was nicht. Und dann geht es in der vierten Geschichte um Alan Turing. Turing hat in Computern immer mehr gesehen als schnöde Maschinen. Logik, Philosophie, Mathematik, das war für ihn alles eins und außerdem eine Möglichkeit, hinterher zu sehen, wie einzigartig wir Menschen eigentlich sind. Ich bin Stefan Beuting und ihr bekommt heute die 100 über Mathe. Aber keine Angst, das wird unterhaltsam. Versprochen.
D-Radio Wissen.
Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen zu unterscheiden. Erstmal kann man sagen, es gibt Männer und Frauen. Dann kann man auch sagen, es gibt, was weiß ich, Hausstauballergiker, Hunde, Freunde. Aber auch eine wichtige Unterscheidung, Mathe-Freaks und Mathe-Loser. Dachte ich zumindest immer. Bis unser Reporter Nail Al-Saidi Jackie Wagner getroffen hat.
Also ich muss ehrlich sagen, als ich das T-Shirt das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, cool, könnte ich mir auch kaufen.
In Mathe bin ich nur Deko. Dieser Satz stand vor 3 Jahren auf einem T-Shirt des Otto-Versands. Ein T-Shirt nur für Mädchen. Jackie Wagner ging damals in die 11. Klasse eines Gymnasiums und das T-Shirt, das sprach ja aus der Seele.
Ich war ja in dieser Situation drin, wo ich eine Frau war und ich konnte Mathe nicht und ich war Matheunterricht auch nur Deko. Ich habe mir so gedacht, ja, das könntest du dir eigentlich zulegen, das passt ja.
Jackie war 16 und lebte in einem Albtraum voller Zahlen. In Mathe schrieb sie eine 5 nach der anderen. Und mit jeder weiteren sank ihr Selbstwertgefühl.
Ich habe eigentlich gedacht, dass ich doof bin, also dass ich das halt nicht kann und das Gymnasium vielleicht nichts für mich ist, dass ich vielleicht lieber Realschule machen sollte. Die Noten waren einfach katastrophal. Also ich glaube, ich hatte sogar eine 6 plus in irgendeiner Klausur in Mathematik. Also das habe ich total abgeschrieben.
An der Wohnungstür empfängt mich Jackie. Sie trägt kurze Haare und einen Kapuzenpulli. Aus der Küche holt sie uns Wasser. Neben der Spüle sehe ich eine weiße Tafel. Darauf viele Zahlen und Gleichungen, die ich nicht verstehe. Ebenso auf der Wohnzimmertür. Die sieht aus wie eine umgedrehte Schultafel. Ist das wirklich das Zuhause von der Jackie, die vor 3 Jahren noch komplett in Mathe versagt hat? Sie zeigt mir ihre Sammlung von Zauberwürfeln. An den Dingern bin ich schon immer verzweifelt. Für Jackie kein Problem. Sie löst sie in 30 Sekunden. Alles nur eine Sache des Algorithmus, sagt sie.
Der hier zum Beispiel ist mein allererster, der ist halt ziemlich grottig im Vergleich. Und der ist ja auch schon kaputt, weil ich ihn so viel gedreht habe. Und ja, der ist jetzt eher so ein guter.
Jackie Wagner wohnt hier tatsächlich. Mittlerweile ist sie 19 und studiert in Heidelberg Mathematik. Ausgerechnet das Fach, an dem sie als Jugendliche so viel gelitten hat. Aber Mathe war nicht von Anfang an eine Katastrophe für sie.
Mathematik in der Grundschule war eigentlich richtig super. Also ich hatte einen tollen Lehrer, der hat viel Spaß gemacht. Sein Unterricht, wir haben getanzt und gesungen und durften von den Tischen springen am Ende vom Unterricht. Und Mathe hat mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch die Ferien zwischen Grundschule und Gymnasium in einem Mathe-Camp verbracht. Und mein Vater hat mich auch immer sehr in der Mathematik bekräftigt mit Übungsbüchern. Und wenn ich die gemacht habe, gab es dann Panini-Sticker. Und es war eigentlich immer viel Mathematik in meinem Leben.
Ihr Vater, ein studierter Informatiker, fördert sie in der Freizeit. Für ihre guten Noten staubt sie an der Schule Preise ab. Doch ab der 9. Klasse knickt die Mathe-Karriere ein. Jackie bekommt eine neue Mathe-Lehrerin und von da an klappt dann nichts mehr.
Meine neue Lehrerin hat irgendwie ein persönliches Problem mit mir und einigen anderen Schülern gehabt in der Klasse, denke ich. Die erste Mathe-Klausur war dann eine 5. Was mich schon überrascht hatte, von der 2 auf eine 5 in ein paar Wochen, das ist ja eigentlich keine normale Veränderung. Und daraufhin wurden dann auch meine Eltern einbestellt in die Schule.
Den Eltern macht die neue Lehrerin Angst. Jackie habe eine ernstzunehmende Mathe-Schwäche, sagt sie. Solle sie jemals das Abitur schaffen, dann nur mit Ach und Krach und schlechtem Notenschnitt. Also engagieren die Eltern eine Nachhilfelehrerin. Die merkt aber schnell, dass Jackie den Mathe-Stoff eigentlich beherrscht. Und sie will nicht weiter unterrichten. Die Familie atmet erst einmal auf.
Meine Eltern dachten, okay, alles gut, war nur ein Ausrutscher. Und die nächste Klausur war dann eine 5-6, also noch schlechter. Und so ging das dann immer weiter. Also ich bin dann nicht mehr von einer 4 bis einer 5 weggekommen, egal was ich gemacht habe.
Jackie kommt einfach nicht mehr hoch in Mathe. Jeder weitere Tiefschlag raubt ihr die Lust am Lernen und die Hoffnung, dass es noch einmal besser werden könnte. Wenn sie sich in der Klasse umschaut, ist sie damit nicht die Einzige. Alle Mitschülerinnen sind schlecht in Mathe. Nur die Jungs haben gute Noten. Sie zieht eine vermeintlich logische Schlussfolgerung. Mädchen und Mathe passen wohl einfach nicht zusammen. Und das, was sie von der Mathelehrerin hört, das gibt ihr noch den Rest.
Es war meine Klassenlehrerin. Ich habe sie jeden Tag gesehen. Und es war halt ständig die Erinnerung. Und sie hat es auch ständig deutlich gemacht. Ja, du bist schlecht, du kannst es nicht. Du bist schlecht, du kannst es nicht. Und es war im Unterricht so eine laufende Schallplatte. Und nach ein paar Monaten war es einfach auch wirklich drin in meinem Kopf. Und das ging auch über Mathe hinaus. Das war eigentlich alles in meinem Leben, wo ich einfach gedacht habe, ich kann das nicht. Weil sie mir total mein Selbstbewusstsein genommen hat und mich total unsicher gemacht hat in allem eigentlich. Also nicht nur in der Mathematik.
Jackie denkt und fühlt nun wie eine Versagerin. Für die Schule lernt sie nichts mehr. Erst recht nicht für Mathe. Es hat doch alles keinen Sinn, glaubt sie. Von außen betrachtet hat die Lehrerin nun recht. Jackie kann jetzt wirklich keine Mathematik mehr.
Meine Eltern haben das nicht verstehen können, wie das plötzlich passiert ist. Und ich konnte es auch nicht verstehen. Ich hatte keine Erklärung für sie. Und dadurch war in mir einfach wahnsinnig viel Wut. Wut auf irgendwie alle. Also Wut auf meine Eltern, Wut auf die Schule, Wut auf die Lehrer. Ich war einfach wütend. Auch auf mich selbst war ich sehr wütend. Und ja, es war eine ziemlich dunkle Zeit für mich. Also ich war dauerunglücklich und viel Streit gehabt mit allen Leuten.
Am Ende der 9. Klasse ist Jackie fertig mit den Nerven. Sie will die Schule schmeißen. Ihre Eltern erlauben es ihr aber nicht. Stattdessen einigt man sich auf eine kleine Auszeit. Jackie soll für ein Schuljahr nach Frankreich gehen. Im Vergleich zur deutschen Klasse hängen die Franzosen beim Lehrplan hinten an. Und Jackie kann endlich mal durchatmen.
Ich habe wahnsinnig tolle Freunde gehabt in Frankreich. Einfach mal ein Jahr genossen, wirklich. Weil ich habe nicht viele gemacht in der Schule. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin öfters mal nicht wirklich hingegangen. Aber ich habe irgendwie ein Jahr gehabt, wo ich wirklich einfach glücklich war.
Zurück in Deutschland kommt Jackie in die Oberstufe. Sie will einen Neustart wagen, an einer anderen Schule. Doch mit ihren miesen Noten hat sie schlechte Karten. Alle öffentlichen Schulen lehnen ihre Bewerbung ab. Keine will eine Mathe-Niete unterrichten. Erst einen Tag vor Schulbeginn hat Jackie Glück. Ein Wirtschaftsgymnasium in Ettlingen bei Karlsruhe nimmt sie auf. Mit Mathe funktioniert es immer noch nicht, bis ein Mädchen-T-Shirt ihr Leben verändert.
Es gab es in nur in Pink mit Glitzer und auf Frauengröße zugeschnitten. Und für Männer war das T-Shirt eben gar nicht zu kaufen.
Und drauf steht, in Mathe bin ich nur Deko.
Und da haben sich natürlich einige Frauen aufgeregt, dass es ja nicht sein kann, dass sowas nur für Frauen gibt, weil es gäbe auch Männer, die in Mathe nur Deko sind.
Es ist das Frühjahr 2013. Zur selben Zeit wird auch eine große Sexismusdebatte im Netz geführt, unter dem Hashtag Aufschrei. Ausgelöst durch den Vorwurf, der FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle sei gegenüber einer Journalistin sexuell übergriffig geworden. Auch den Otto-Versand trifft ein Shitstorm. Wegen des Mathe-T-Shirts. Mädchen könnten nicht rechnen. Das ist doch altbackener Sexismus. Kurz darauf nimmt der Versand das T-Shirt aus dem Programm. Jackies Vater liest davon in der Frankfurter Sonntagszeitung. Er zeigt ihr den Artikel. Die Sonntagszeitung fordert alle Mädchen auf, zu rechnen. Sie sollen ihr logisches Talent beim Lösen einer kniffligen Aufgabe demonstrieren.
Auf der Autobahn hat sich ein Stau gebildet. Ein Überwachungsflugzeug überfliegt die Kolonne in 3,5 Minuten in Fahrtrichtung und entgegen der Fahrtrichtung in 2,5 Minuten. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs beträgt 200 Kilometer pro Stunde. Wie lang und wie schnell ist die Autoschlange?
Mein Vater hat gemeint, löst die mal. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, ja, Mathe kann ich eh nicht. Hat gesagt, nee, mach ich nicht, keine Lust. Und mein Vater hat dann gemeint, ja, ich habe die Lösung, aber ich sag sie dir nicht.
Plötzlich fühlt sich Jackie angestachelt.
Wenn mein Vater was gelöst hat in Mathe, dann wollte ich das auch mal lösen. Also ich konnte das nie auf mir sitzen lassen, dass mein Vater was löst und ich nicht. Und dann habe ich mich halt in mein Zimmer gesetzt und so lange daran rumgerechnet, bis ich was hatte, was irgendwie plausibel klang. Und mein Vater hatte dann das gleiche Ergebnis.
9,72 Kilometer ist die Autoschlange lang und tuckert nur langsam vorwärts mit 33,3 km/h. Sie gibt ihren Vater den Zettel mit der Lösung.
Auch als ich die Aufgabe dann gelöst hatte, dachte ich trotzdem nicht, ich sei gut in Mathe. Das war Zufall und kann ja mal passieren. Ich habe ja auch 2 Stunden dran rumgerechnet. Irgendwann kommt schon was Richtiges raus.
Ihre Lösung hat sie ganz ordentlich aufs Rechenpapier geschrieben. Schritt für Schritt. Was sie nicht weiß, der Vater schickt ihren Lösungsweg heimlich an die Zeitung.
Am nächsten Sonntag war ich ganz groß in der Zeitung abgedruckt. Sehr zu meiner Überraschung. Ja, am nächsten Tag kam der Rektor ins Klassenzimmer und hat das allen erzählt und mir Glück gewünscht und sich bei mir bedankt, dass ich die Schule da auch erwähnt habe. Und das fand ich total toll, dass man das auch mal so anerkannt hat, dass ich da was gemacht habe und dass ich was ganz gut gemacht habe, also dass ich mal was gut machen kann und nicht nur schlecht.
Mit dem Lob fängt Jackie langsam an, wieder an sich zu glauben. Die Mathelehrerin an der neuen Schule macht ihr Mut für die nächste Klausur.
Als ich angefangen habe, für die nächste Klausur zu lernen mit meinem Vater und ich gemerkt habe beim Lernen, dass es mir total viel Spaß macht, der Mathestoff, also diese Aufgaben zu lösen, war schon spaßiger, als sich mit Freunden zu treffen plötzlich. Und dann, als ich die nächste Klausur zurückbekommen hatte und ich eine 1+ hatte, bin ich aus allen Wolken gefallen und das hat mich total glücklich gemacht und ich habe dann auch nie wieder was Schlechteres geschrieben.
Jackie kommt jetzt in einen wahren Mathe-Rausch. Sie will noch mehr von diesem tollen Erfolgserlebnis und bekommt es auch.
Mein Vater hat angefangen, mir Mathebücher zu Weihnachten zu schenken und ich habe da eine Leidenschaft für die Primzahlen entdeckt. Und mit meinem Vater bin ich zu Mathe-Vorträgen an der Uni gegangen, habe mich da reingesetzt an meinem Freitagabend und mir zugehört, was der Prof da zu erzählen hat. Und ich habe dann mir die Vorlesung angehört, natürlich Bahnhof verstanden, aber ich fand es total faszinierend.
Schon nach einem halben Jahr steht für Jackie fest, sie will nichts anderes als reine Mathematik studieren. Den Eltern ist das plötzlich nicht mehr geheuer. Bis vor kurzem war Mathe noch das große Drama und jetzt die große Liebe?
So hat mein Vater es sich zur Mission gemacht, in meiner Freizeit mir so möglichst viel Uni-Mathe zu zeigen, weil er dachte, ich würde mich dann doch noch umentscheiden, weil es ihm nicht so viel Spaß gemacht hat an der Uni. Aber er hat dann schnell gemerkt, dass das total mein Ding ist.
2015 macht sie ihr Abi. Unter den Mädchen ist sie die Jahrgangsbeste. Für ihre Mathe-Noten bekommt sie sogar eine Auszeichnung. Dem Mathe-Studium steht jetzt nichts mehr im Weg. Das erste Semester hat sie gerade hinter sich. In der Abschlussprüfung hat Jackie nur eine 3 geschrieben. Egal, Hauptsache bestanden. Erst recht, weil sie während der Klausur mit der alten Prüfungsangst zu kämpfen hatte. Es wird ganz schön ausgesiebt in der Mathematik, findet Jackie. Und die Professoren machen Druck. 80% würden früher oder später abbrechen, sagen sie. Aber davon lässt sich Jackie nicht einschüchtern. Das in Mathe bin ich nur Deko-T-Shirt erinnert sie immer noch an ihre tatsächlichen Fähigkeiten. Ein Nachdruck des T-Shirts hängt hinter Glas, neben ihrer Haustür. So eine Art täglicher Ansporn.
Ja, es steht eben für Veränderung und Selbstbewusstsein auch. Und dass ich mich nicht runterkriegen lassen soll. Ich meine, das ist nicht das letzte Mal gewesen und es wird auch nicht das letzte Mal sein in meinem Leben, dass mir jemand sagt, dass ich was nicht machen kann.
Und Jackie hat noch einiges vor. Sie will an der Uni Karriere machen und sich gegen die Männer durchsetzen. Dass sie es packt, daran habe ich keine Zweifel. Und auch nicht daran, dass sie späteren Generationen den Spaß an Mathe vermitteln wird. Denn die Freude an der Mathematik, die steckt tief in Jackie. Das ist ihr auch selbst vor kurzem noch einmal ganz klar geworden. Beim Umzug in ihre Studentenbude ist ihr das alte Freundebuch aus der ersten Klasse in die Hand gefallen. Mit einer überraschenden Erkenntnis.
Und da stand bei Berufswunsch bei allen drin Tierärztin und Arzt und Feuerwehrmann und bei mir stand Doktor der Mathematik. Also hatte ich das schon in der ersten Klasse eigentlich vorgehabt. Ja, das hatte ich nur zwischendrin vergessen.
Jackie Wagners Mathe-Karriere. Der Verlauf ist ungefähr so die Funktion von einer ziemlich tiefen Wanne. Am Anfang hohe Motivation, dann geht's während und nach der Pubertät gegen Null. Und dann steigt die Begeisterung wieder. Und zwar gegen unendlich. Nail Al-Saidi hat sie für uns besucht. Niemand wird behaupten, dass Mathe nicht total faszinierend ist. Aber ehrlich, wenn du es nicht verstehst, dann kann da auch jede Menge Frust drin stecken. Und bei manchen geht das dann über in Matheangst. Das hatten wir hier kürzlich auch als Thema. Findet ihr auf unserer Seite, deradiowissen.de. Aber auch ohne Angst gilt bei Mathe, da gibt es natürliche Grenzen, was jeder von uns begreifen kann. Mein Kollege Thomas Reintjes, der heute in New York lebt, mit dem bin ich vor vielen Jahren in die Schule gegangen. Und vor der Sendung habe ich mit ihm darüber gesprochen. Und er hat neulich so eine Mathe-Grenzerfahrung gehabt, wo selbst er nicht mitgekommen ist. Das, obwohl Thomas damals richtig gute Noten hatte.
Ja, ich war ganz okay. Ich würde sagen, wenn ich eine 3 in Mathe geschrieben habe, dann war ich enttäuscht. Bei dir war es, glaube ich, anders.
Ich war immer schlechter. Herr Thome hieß unser Mathelehrer damals und ich habe das noch so abgespeichert, dass er gesagt hat, oh, eine 1 würde ich mir selber manchmal geben, aber bis ich euch irgendwie eine 1 gebe, da muss echt einiges geleistet werden.
Also ich will mich nicht selber loben, aber ich glaube, Heike und ich haben Einsen bekommen.
Ach echt? Ihr habt echt Einsen gekriegt, aber hat er das nicht gesagt? Oder eins kriegt ihr eine Eins minus? Aber gut, okay.
Ja, aber der Punkt ist, ich bin ja dann auch irgendwann an meine Grenzen gekommen. Ich habe ja dann versucht, Physik zu studieren und da war die Mathematik so dermaßen krass. Da bin ich dann ausgestiegen und da habe ich dann total versagt in Mathe. Aber was ich dir eigentlich erzählen will, ist, dass einen schon das Stapeln von Orangen an seine Grenzen bringen kann.
Das ist doch mal das Gemeinste, wenn die Sachen so trivial daherkommen, ne? Orangen stapeln. Und dann wird's tricky.
Exakt.
How hard can it be to stack oranges in the best way? I vastly underestimated the difficulty.
Das ist Thomas Hales, der ist ein Mathe-Genie. In seinem Lebenslauf findest du alle möglichen Elite-Unis. Er war in Cambridge, Harvard, Princeton und im Moment ist er Professor an der Uni Pittsburgh. Aber die Frage, wie man Orangen am platzsparendsten stapelt, hat selbst ihn an seine Grenzen gebracht und auch die gesamte Mathematik.
Okay, ich bin gespannt.
Also, 1988, Thomas Hales gibt eine Geometrievorlesung und als er die vorbereitet, da stößt er auf die Keplersche Vermutung.
Na, Kepler, der ist Astronom, weiß ich noch.
Genau, Johannes Kepler, der hat im Jahr 1611 etwas über Kugelstapel geschrieben, zwar nicht über Orangen, sondern über Kanonenkugeln. Und er hat gesagt, dass es am effizientesten ist, wenn man sie pyramidenförmig stapelt.
Die kleinste Anordnung wäre doch so quasi, ich habe 3 Orangen unten stehen und jetzt würde ich die nächste nicht auf die Spitze oder Kuppe von irgendeiner anderen setzen, sondern natürlich in den Zwischenraum, damit die da so ein bisschen tiefer, praktischer einsinkt.
Genau, in diese Mulde. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, also ich habe das in der Schule auch berechnet, als es in Physik oder in Chemie um Kristallgitter ging, da haben wir die Packungsdichte ausgerechnet. Die kubisch flächenzentrierte Packung heißt der Fachbegriff, dass das die dichtestmögliche ist. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf ungefähr 74% Raum, der von den Kugeln eingenommen wird und der Rest ist Luft. In der Schule wird einem gesagt, besser geht's nicht und effizienter. Aber der Witz ist, dass das immer nur eine Vermutung war, die Keplersche Vermutung. Und niemand konnte das beweisen.
The problem seemed easy. And by the time I got far enough into it to see that it wasn't easy, I was hooked.
Thomas Hales sagt sich also in den 80ern, kann doch nicht sein, dass das seit 400 Jahren niemand beweisen kann. Also beschließt er, sich neben seinem Job an der Uni damit zu beschäftigen, was man eben so als Mathematiker in seiner Freizeit macht.
This started out as a hobby, something that I worked on in the evening when I was tired of working on my primary research projects.
Das geht ein paar Jahre so, bis er merkt, es ist kompliziert. Er findet keinen Ansatz für einen Beweis. Und wenn er beweisen will, dass man Kugeln nicht platzsparender anordnen kann als in der kubisch flächenzentrierten Packung, dann muss er sich Vollzeit mit diesem Problem auseinandersetzen. Also beschließt Thomas Hales, sich ein Jahr lang um nichts anderes zu kümmern.
This was in 1994. I call this the year of the sphere.
Das Kugeljahr.
1994, Year of the Sphere. Das könnte eigentlich auch ein Iron Maiden-Album sein oder so. Also hört sich gut an.
Ja, er hat es so genannt. Er hat sich gesagt, wenn ich bis zum Ende des Jahres einen vernünftigen Fortschritt mache, dann mache ich weiter. Und wenn nicht, dann lege ich das Thema zu den Akten und beschäftige mich mit was anderem.
Wow. Sich wirklich, also so ein ganzes Jahr nur um ein mathematisches Problem zu kümmern. Ne? Man muss immer wieder morgens aufstehen, sich motivieren. Hat er da was zu gesagt, wie schwer das ist?
It was very frustrating at first. For a long time I had no substantial ideas. But in 1994, November, I had a real breakthrough.
Er hatte zwei Ansätze, die beide jeweils in eine Sackgasse geführt haben. Aber dann kam er auf die Idee, wenn ich diese beiden Ansätze irgendwie kombinieren kann, dann könnte es funktionieren.
That turned out to be the key idea of combining two different strategies in a way that made the best of both of them.
Zu dem Zeitpunkt war er auf jeden Fall schon besessen.
Yes, it was definitely an obsession.
Ich habe Tag und Nacht über dieses Problem nachgedacht.
It was something that consumed me around the clock.
Und in diesem entscheidenden November 1994, da hatte er eine Nacht, wo er total unruhig geschlafen hat.
Even when you sleep, you're not completely at rest.
Wahrscheinlich hat er von Kugeln und Kepler geträumt.
I had been thinking about the Kepler conjecture through the night, sleeping some, partly awake at other times, dreaming at other times about the Kepler conjecture.
Und irgendwann ist er aufgewacht und hat gedacht, ich bleib jetzt so lange im Bett, bis ich's hab.
And finally it came to me. And once it came to me, well, I jumped out of bed. I had
Heureka. Okay. Jetzt würde ich aber sagen, ein Mann versucht etwas zu beweisen und er schafft das, indem er nur lange, lange, lange genug im Bett liegen bleibt. Aber da war doch am Ende noch mehr.
Noch viel mehr. Er weiß zwar jetzt, dass er die Keplersche Vermutung beweisen kann, aber er weiß auch, dass das kein einfacher Beweis wird. 4 Jahre arbeitet er daran, zusammen mit einem Kollegen und mit Computern, um tausende von Kugelanordnungen durchzurechnen. 4 Jahre, in denen er seine Besessenheit noch aushalten muss.
The obsession grew stronger and stronger the closer I got to the solution. And then in the final months, we had to spend very long days working at the computers to get all of the details in place.
Im August 1998 ist das Projekt endlich abgeschlossen und er gibt bekannt, dass sie den Beweis fertig haben.
Und bereitet sich vor auf eine riesen Party.
Dafür ist er viel zu erschöpft.
Well, I was quite exhausted at the end of the project. It felt like completing a marathon. And I felt like I was crawling across the finish line.
Okay, verstehe. Der Mann war am Ende seiner Kräfte. Also ich meine, waren ja auch jetzt im Rückblick 10 Jahre, in denen er sich nur mit Orangenstapeln und Kanonenkugelstapeln quasi beschäftigt hat. Was ist denn das Ergebnis seiner Arbeit?
Am Ende steht er da mit einem Beweis, der aus 300 Seiten Text und Formeln besteht, also wirklich übelste Mathematik, unlesbar jedenfalls für mich. Und dazu kommen noch 3 Gigabyte Daten.
Es gibt so einen Künstler, der behauptet, die kleinsten Skulpturen der Welt zu machen, John T. Hurwitz. Irgendwie muss ich gerade an den denken, weil dem John T. Hurwitz glaube ich immer gar nicht, dass es diese kleinen Figuren gibt. Wie kann man denn prüfen, ob dieser Thomas Hales nicht nur 300 Seiten übelste Mathematik gemacht hat und da gar nichts hintersteckt?
Ja, da triffst du genau den wunden Punkt.
At first I thought that my part was finished. But also in the following months I became very nervous about announcing the proof. It was very long and very complex.
Ihm dämmert so langsam, dass das kein anderer Mensch verstehen kann. Ich bin der Einzige, der weiß, was da vor sich geht und wie das alles zusammenpasst. Und es wird unglaublich schwierig, auch für die besten meiner Kollegen, das nachzuvollziehen, was ich da gemacht habe. Es ist ja total wichtig im Wissenschaftsbetrieb, dass das andere nachvollziehen können, denn du kannst nicht einfach sagen, hier ist der Beweis, sondern der muss in einer Fachzeitschrift publiziert werden, damit er von der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt wird. Und damit es eben in einer Fachzeitschrift publiziert wird, muss es auch nachvollziehbar sein. Und deshalb werden normalerweise Gutachter darauf angesetzt, so 1, 2, 3 Leute aus dem Fach, die das Ganze überprüfen und gegenchecken.
Naja, irgendwie ist das doch dasselbe, als wäre ich wahnsinnig. Ich glaube, da habe ich auch für mich eine sehr schöne Idee von Welt aufgebaut. Aber es funktioniert halt nicht, dass ich die irgendwie mit einem anderen teile.
Er war auf jeden Fall ziemlich alleine auf der Welt in dieser Zeit. Und irgendwann wusste er auch nicht mehr, wie es da jetzt weitergeht. Denn es wurden nicht 1, 2 oder 3 Gutachter auf seinen Beweis angesetzt, sondern 12. Und das war schon das erste Zeichen, wo ihm klar wurde, das wird schwierig.
So 6 months later, I heard back from the referees. They said they were 99% convinced that the basic strategy was correct.
Die erste Rückmeldung war, es sieht im Grunde ganz gut aus. Sie sind ziemlich sicher, dass der Aufbau des Beweises Sinn macht, aber sie brauchen noch mehr Zeit. Ein Jahr verging und dann haben sie gesagt, wir brauchen mehr Zeit.
So I heard back that summer that things looked promising. But they needed more time.
Und es verging noch ein Jahr.
Another year went by.
Und sie brauchten noch mal mehr Zeit.
I heard back again. Things still look very promising, but we need more time.
Ein weiteres Jahr vergeht und so weiter. Also es dauert bis 2003. Also 1998 hat er den Beweis fertig gehabt. Und 2003 kommen die Gutachter mit einem Ergebnis.
Ich bin gespannt.
Und sie sagen, wir sind uns 99% sicher, dass der Beweis stimmt.
Okay. Ist das gut für Thomas Hales? 99%?
Also dieses fehlende Prozent, ja, das fuchst ihn. Und das geht nicht. Ja. Also es ist eine exakte, korrekte, strikte Wissenschaft. Und am Ende muss halt ein Ergebnis stehen, wo gesagt wird, es stimmt oder es stimmt nicht. Aber 99% Sicherheit, das geht überhaupt nicht.
Es wäre auch doof, wenn das irgendwann mal Schule macht, ne? Dass du irgendwann dich schon mit 99 und dann später vielleicht sogar mit 97% Beweisen zufrieden geben musst.
Aber trotzdem haben sich irgendwann die Mathematiker durchgerungen und 2005 seinen Beweis tatsächlich veröffentlicht im wichtigsten mathematischen Magazin, den Annals of Mathematics. Eigentlich ist das aber ein Beweis des Scheiterns, dass die Mathematik an dem Punkt angekommen ist, wo sie so kompliziert geworden ist, dass die Mathematiker sie selbst nicht mehr verstehen.
Ich an Thomas Hales Stelle hätte vielleicht an dem Punkt überlegt, mal einfach den Job zu wechseln. Weißt du, ob er auch solche Gedanken hatte?
Das geht nicht. Thomas Hales will die Keplersche Vermutung beweisen. Ja, er ist immer noch besessen und der will 100%.
Ja, was macht er jetzt? Versucht er einen einfacheren Beweis zu finden, einen eleganteren oder sowas?
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber er denkt eigentlich, das Problem sind die Gutachter.
I started thinking about ways there might be to get around the referees. Might there be an approach to checking mathematical proofs that does not require a referee?
Er sucht nach einer Möglichkeit, mathematische Beweise zu überprüfen, ohne auf Gutachter angewiesen zu sein. Um es kurz zu machen, er stößt auf eine Methode, die heißt Formal Proof, formale Beweise. Dabei checkt ein Computerprogramm den Beweis Schritt für Schritt. Aber als er das entdeckt und sich damit beschäftigt, ist die Technik noch ganz neu und es ist nicht einfach, seinen komplizierten Beweis in dieses Programm einzugeben.
This is a very difficult project. No formal proof in pure mathematics. A proof this large had ever been attempted.
Es hat einfach noch nie jemand sowas versucht.
I estimated that it might take 20 years of labor to carry this out. But I was frustrated enough.
Nochmal 20 Jahre Orangen stapeln. Das ist ein Typ, der gibt nie auf, oder?
Er war auf jeden Fall ein paar Mal kurz davor. Er hat mir ein Buch gezeigt, das er über seinen Beweis geschrieben hat. Darin steckt ein Zettel, auf den er was gekritzelt hat.
Like here, I stuck this in the book. This is one of the times I gave up. I just wrote on a sheet of paper, I'm giving up the book.
Und auf das Cover eines anderen Buchs hat er in Großbuchstaben Suffering geschrieben, also Leiden. Und als er einmal Forschungsgeld bekommt, damit er an dem Beweis weiterarbeiten kann, da wird ihm schlecht und er will das Geld am liebsten ausschlagen.
When I got word that I would be funded by the National Science Foundation to work on this project, I actually felt sick, because I realized then that I was actually going to have to do this.
Er muss weitermachen, wegen der Besessenheit. Aber diesmal holt er sich Hilfe, damit es nicht dauert, bis er ein alter Mann ist, bis er fertig ist. Mit ungefähr 20 Leuten auf der ganzen Welt arbeitet er zusammen, um den Beweis per Computer verifizieren zu lassen.
Und der Computer hat gesagt?
Der Computer hat im Prinzip einen grünen Haken geliefert.
Und das ist für ihn befriedigend? Also kann er dem Computer denn überhaupt trauen?
Für ihn ist das sogar befriedigender, als wenn Menschen den Beweis geprüft hätten, weil er weiß, der Computer verzeiht keine Fehler. Insbesondere das Programm, mit dem er da gearbeitet hat, das wurde wieder und wieder geprüft, dass es keine Bugs hat und absolut fehlerfrei läuft. Und deshalb sagt er, der Computer ist der bessere Gutachter. Also, seine Besessenheit ist besiegt.
So, I'm finally at peace.
Ein triviales Problem und sein komplexer Beweis. Orangen stapeln nach Thomas Hales mit Thomas Reintjes, der uns die ganze Geschichte erzählt hat. Die Welt ist saukomplex und wir müssen uns ständig ein Bild von ihr machen. Wieder so ein Problem. Statistik verspricht da die Lösung. Wie zum Beispiel umgehen mit Staatsverschuldung? Bis wohin ist das gut für die Menschen, für das Land? Und ab wo beginnt es eigentlich gefährlich zu werden und schädlich? Die Forscher Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff haben 2010 genau zu dieser Frage geforscht. Growth in a Time of Debt heißt die Studie. Und am Ende gibt es eine Zahl und die sagt, bis hierher und nicht weiter. Die Zahl lautet 90%. Aber was, wenn die gar nicht stimmt?
I mean, I don't really care about the term fame or anything like that.
Thomas Herndon sagt, der Ruhm ist ihm egal. Ihm geht es um die Sache, um die Debatte, um die Wissenschaft. Thomas Herndon ist ein Nerd.
But I was very fortunate to be part of this international debate.
Ich hatte das Glück, Teil dieser internationalen Debatte zu sein.
Und er ist ein gewissenhafter Doktorand. Thomas Herndon ist deshalb berühmt, weil er herausgefunden hat, dass sich zwei renommierte Professoren verrechnet haben. Dieser Rechenfehler hatte Einfluss auf das Leben vieler Menschen weltweit und natürlich auf die Debatte, von der Thomas spricht.
Das ist ziemlich breit gelaufen, in allen Medien, genauso wie unter Ökonomen.
And within the economics profession as well.
Debatte ist nicht ganz der richtige Begriff. Es geht eher um eine Grundsatzfrage. Was tun Staaten gegen eine Rezession? Sparen und Schulden abbauen oder mehr Geld in Umlauf bringen? Und vor allem, wann sollten sie das eine oder das andere tun?
My name is Thomas Herndon and I'm a PhD candidate at the University of Massachusetts.
Thomas Herndon liebt solche Fragen. Er ist 31, er steht kurz davor, seine Dissertation in Volkswirtschaft abzuschließen.
Oh, that's the printer in my office. I apologize. Yeah, my office is also it has the printer for the floor, so I apologize for that background noise.
Okay.
But, yeah. I hope it's not too distracting.
No, I guess it works. I mean, it's an office, so it's normal. So that is what people do in offices.
Als ich mit ihm per Skype telefoniere, geht in seinem Büro auf einmal der Drucker los. Thomas ist auf eine seltsame Art berühmt. Er hat einen Wikipedia-Eintrag und wer ihn googelt, bekommt mehr als 2 Millionen Treffer. Trotzdem stellen seine Kollegen den Drucker in sein Büro. Vielleicht liegt es daran, dass eine Zahl berühmter ist als Thomas selbst. Die Zahl, die er korrigiert hat. Die Zahl 90%. 2012 beträgt die Staatsverschuldung Griechenlands mehr als 300 Milliarden Euro. 157% des Bruttoinlandsprodukts. Die Wirtschaft wächst nicht mehr, sie schrumpft. Der Staat muss sparen. Oder nicht?
Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise.
So sieht es Angela Merkel. Viele Griechen sehen das anders. Auf der ganzen Welt sehen das viele Menschen anders. Sie kritisieren die Sparvorgaben, die die EU den Griechen macht. Sie argumentieren, ein Staat, der spart, kann die Wirtschaft nicht beleben. Die Vertreter der Sparpolitik wiederum berufen sich unter anderem auf eine These und auf eine bestimmte Zahl. Demnach bekommen Staaten, deren Verschuldung mehr als 90% des Bruttoinlandsproduktes beträgt, Probleme. Der Wohlstand nimmt ab, die Staaten verarmen. Die Krise in Griechenland scheint das zu bestätigen. Das mit den 90% haben die Forscher Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff 2010 herausgefunden. Growth in a Time of Debt heißt ihre Studie. Endlich gibt es in der theoretischen Diskussion um Staatsverschuldung diese handfeste Zahl, 90%.
Diese Zahl, 90%, wurde überall zitiert und auf der ganzen Welt viel beachtet.
Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt sind weltweit gefragte Koryphäen. In den USA beruft sich Vizepräsidentschaftskandidat Paul Ryan auf ihre Studie. In Europa ist es Olli Rehn, der damalige EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung. Im Deutschen Bundestag zitiert sie Wolfgang Schäuble.
Und man muss daran erinnern, dass die US-Ökonomen Rogoff und Reinhardt vor kurzem in einer vielbeachteten Untersuchung dargelegt haben, dass er bei einem bestimmten Verschuldungsgrad der öffentlichen Haushalte das Wirtschaftswachstum durch öffentliche Verschuldung nicht mehr gesteigert wird, sondern gedämpft wird.
Thomas Herndon hat von Anfang an Zweifel daran. Deshalb will er die Studie von Reinhardt und Rogoff nachrechnen. Für eine Seminarhausaufgabe.
It can actually be quite a bit of work, even though it's kind of a basic task.
Ziemlich viel Arbeit, aber nicht besonders anspruchsvoll. Die Autoren der Studie haben einige Daten dazu veröffentlicht, wenn auch nicht alle. Trotzdem sollte es leicht sein, die Ergebnisse nachzurechnen. Aber Thomas kommt nicht zu den gleichen Resultaten.
Mein Professor sah mich dann komisch an und sagte, hey Thomas, du ermittelst einfach den Durchschnittswert von diesen 20 Ländern. Das kann doch nicht so schwer sein.
Für ihre Studie haben Rogoff und Reinhardt die Geschichte der Finanzen von Staaten in den letzten 200 Jahren untersucht.
Ich war mir irgendwann sicher, dass es nicht mein Fehler war. Aber um das zu beweisen, brauchte ich die Excel-Tabelle mit den Originaldaten.
Also schreibt Thomas an Rogoff und Reinhardt eine Mail. Er schreibt ihnen viele Mails. Nach fast einem halben Jahr schickt ihm Carmen Reinhardt den Datensatz, den sie für die Studie verwendet haben.
And as soon as I got that, it took me.
Ich brauchte vielleicht 10 oder 5 Minuten, um die Fehler zu finden. Ich hatte mich ja schon 5 Monate damit beschäftigt.
So ganz glauben kann er es nicht. Thomas hatte einen langen Tag, deshalb zweifelt er für einen Augenblick an sich selbst.
Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, ich bin müde. Das kann einfach nicht sein.
Der Fehler? Reinhardt und Rogoff haben die Daten von Belgien, Dänemark, Australien, Kanada und Österreich übersehen. Bei der Excel-Berechnung wurden diese Staaten nicht angeklickt. Um ganz sicher zu gehen, fragt Thomas seine Freundin.
She was like, no, Thomas, I don't think you're seeing anything. I think you need to email your professors immediately. And yeah, the rest is history.
Nachdem Thomas und seine Professoren ihre Untersuchung veröffentlichen, wird der junge Mann mit der eckigen Brille berühmt. Ein Student, der herausfindet, dass renommierte Forscher sich verrechnet haben. Den Befürwortern der Sparpolitik fehlt nun ein wichtiges Argument. Und das alles, weil Spitzenforscher nicht richtig mit Excel umgehen konnten. Der Excel-Error wird zum Twitter-Trend, vielleicht auch, weil jeder schon mal mit Excel gearbeitet und Fehler mit dem Programm gemacht hat.
In ihrer Antwort auf unsere Studie schrieben Reinhardt und Rogoff, dass unsere Studie mehr oder weniger ihre Ergebnisse bestätigen würde. Das ist ziemlich seltsam, denn die ursprüngliche Korrelation in den Ergebnissen, die wir gefunden haben, ist statistisch nicht signifikant.
Thomas Herndon sagt, die 90%-Regel ist nicht nachweisbar. Es scheint eher so zu sein, dass Staatsverschuldung mal einen negativen Einfluss auf das Wachstum hat und mal nicht. Mit ihm persönlich hat keiner der beiden Professoren gesprochen, sagt Thomas. In einem Interview sagte Kenneth Rogoff 2013, der Fehler sei ihm peinlich. Trotzdem gelte sein Kernergebnis noch immer. Sehr hohe Schulden sind verbunden mit niedrigerem Wachstum.
Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise.
Die Geschichte vom Excel-Fehler und von den 90% bleibt so gut wie folgenlos. Griechenland zum Beispiel spart weiterhin. 2015 betrug die Staatsverschuldung dort über 316 Milliarden Euro, mehr als 170% des Bruttoinlandsprodukts.
There might be a myth of the way policy works in that we in economics find scientific conclusions and these conclusions translate one for one into policy. You know, that might be a caricature of the ideal policy process, but you know, I think that ideal is very far from the actual reality. So,
es ist ein Mythos, dass sich die Politik wirklich auf Ökonomen bezieht. Die meisten Politiker, die Sparpolitik unterstützt haben, haben das auch schon vor diesen beiden Studien getan. Und sie tun es weiterhin.
And they actually still supported them after these papers came out.
Für Thomas und seine Kollegen ist das nichts Neues. Sie erklären das Phänomen mit einem Witz.
Yeah, well, I think that the metaphor that we often use in the economics profession is pretty apt of that.
Politiker nutzen ökonomische Studien in etwa so wie ein Betrunkener einen Laternenpfahl, um sich daran festzuhalten, nicht wegen der Erleuchtung,
rather than illumination.
Auch bei Thomas hat sich wenig geändert. Wie gesagt, der Ruhm kümmert ihn nicht.
You know, you're only as good as your last paper.
Thomas will selbst Professor werden. Er will weiter lesen, schreiben, nachdenken. Und vielleicht trifft er irgendwann mal auf einen Politiker, der ihm wirklich zuhört.
Daniel Stender über einen berühmten Rechenfehler und die Reaktion darauf. Wir haben uns zwar verrechnet, aber trotzdem recht. Mathematik. Das war einmal ein Traum. Der Mathematiker David Hilbert, der hat das auf den Punkt gebracht. Die Idee, in der Mathematik soll es keinen Zweifel geben, keine Halbwahrheiten. Es soll keine Wahrheiten verschiedener Art geben. Auf seinem Grabstein steht, wir müssen wissen und wir werden wissen. Der Traum ist leider geplatzt. Auch die Mathematik hat so etwas wie weiße Flecken. Einer, der beim Traumplatzen kräftig nachgeholfen hat, heißt Alan Turing. Nika Bertram über den Mann, der die Maschine im Kopf hatte.
Nehmen wir an, wir könnten eine Maschine konstruieren, die alle berechenbaren Probleme lösen kann. Durch ein mechanisches Verfahren. Lese 1, 1, 0, 1, gehe nach rechts. Eine Maschine, die nur als Idee existiert.
Die Maschine, von der Alan Turing geträumt hat, ist heute allgegenwärtig. Wir haben uns daran gewöhnt, mit ihr zu arbeiten, E-Mails zu schreiben oder Musik zu hören. Alles mit dieser einen Maschine. Doch zu Turings Zeiten, Anfang der 30er Jahre, gab es noch keinen Computer und niemanden, der sich vorstellen konnte, wozu diese Maschine fähig sein könnte. Niemanden außer Alan Turing. Sein Modell der sogenannten Turing-Maschine liegt jedem Computer zugrunde. Was heute trivial erscheint, das galt damals als außergewöhnlich, eigenwillig, revolutionär. Turing hat seine Maschine auch nicht gebaut, weil er schon unsere modernen Computer im Sinn hatte. Ihm ging es um etwas ganz anderes. Um ein fundamentales Problem der Mathematik. Und das kam so. 1934 bewirbt sich Turing um eine Stelle als Fellow in Cambridge. Dort besucht er Vorlesungen bei Professor Newman über die moderne mathematische Logik. Ein zentrales Thema sind Hilberts mathematische Jahrhundertprobleme. Um 1900 hat der deutsche Mathematiker David Hilbert eine Reihe fundamentaler Probleme formuliert. Erstens, ist die Mathematik vollständig? In dem Sinne, dass jede Behauptung entweder bewiesen oder widerlegt werden kann? Zweitens, ist die Mathematik widerspruchsfrei? In dem Sinne, dass zum Beispiel 2 plus 2 nur 4 und nicht gleichzeitig auch 5 sein kann? Und drittens, ist die Mathematik entscheidbar? Also gibt es ein bestimmtes Verfahren, das für jede beliebige Behauptung mit Sicherheit entscheiden kann, ob diese wahr oder falsch ist?
Stopp. Wolfgang kommt gleich.
So, ich glaube, da müssen wir noch mal genauer drauf schauen, weil ich glaube, das ist ziemlich zentral für das ganze Stück, dass man das hier kapiert. Also es geht um Hilberts fundamentale Jahrhundertprobleme in der Mathematik. Es geht darum, ob die Mathematik so schön und vollständig ist, wie sie sein soll. Und das heißt eben, dass sie vollständig ist, widerspruchsfrei und entscheidbar. Und was ich mich jetzt beim Hören gefragt habe, ist, wenn das erste Kriterium ist, dass jede Behauptung entweder bewiesen oder widerlegt werden kann. Und das dritte Kriterium lautet, dass es ein Verfahren gibt, mit dem man herausfinden kann, ob jede Behauptung wahr oder falsch ist, also bewiesen oder widerlegt werden kann. Ist es nicht das Gleiche?
Also ich habe das so verstanden, dass Hilbert mit der dritten Frage nach der Entscheidbarkeit darauf abzielt, dass er ein, ja heute würden wir das automatisiertes Verfahren, sich, dass er danach sucht, dass er sich das wünschen würde, quasi ein mathematisches Verfahren, mit dem man im Voraus schon erkennen kann, ob es sich lohnt, einen mathematischen Beweis überhaupt durchzurechnen, falls er nämlich falsch sein sollte, ne? Das war damals richtig Arbeit, sowas durchzurechnen, ohne Computer. Und ja, er hat halt nach einem mathematischen Verfahren gesucht, mit dem man im Voraus schon mal erkennen konnte, ob quasi ein Satz richtig oder falsch ist.
Aber es ging auch um die Frage, ob es so ein Verfahren notwendigerweise gibt. Also dass es sozusagen für jeden Fall einer Behauptung ein solches Verfahren gibt, mit dem sich am Ende zweifelsfrei feststellen lässt, diese Behauptung hat das Ergebnis, dass sie entweder wahr ist oder falsch ist. Aber es gibt zwingend ein Verfahren.
Genau, das war Hilberts Vermutung. Er ist ja davon ausgegangen, das gibt's, die Mathematik ist vollständig und alles ordentlich und so. Und er ist davon ausgegangen, das gibt es und es gibt nichts, was man da irgendwie offen lassen müsste. Und er hat nur danach gesucht, nach jemandem, der ihm dafür quasi eine Methode vorgelegt hatte. So.
Es war ein Problem, also es war nicht Problem, gezeigt
genau.
In der Mathematik.
Okay. Er hatte die Vermutung, das muss es geben und wollte halt sehen, dass ihm jemand das zeigt, wie das beweisbar ist dann.
Okay.
Dann kamen also die ersten Mathematiker, die dann feststellten, so funktioniert es nicht.
Der Informatiker Reinhard Laschig beschäftigt sich seit Jahren mit Turings Werk und der Turing-Maschine. Einer der Mathematiker, die feststellten, dass das mit der Mathematik nicht mehr so einfach funktioniert, ist der Österreicher Kurt Gödel.
Kurt Gödel hat dann gezeigt, man kann Widersprüche so produzieren, dass man sie entweder nicht beweisen kann oder eben, dass sie widersprüchlich sind.
Das ist Jochen Viehhoff, der Direktor des Heinz-Nixdorf-Museumsforums in Paderborn. Dort, vor einer Galerie berühmter Mathematiker, erzählt Jochen Viehhoff, in welcher Krise damals die Mathematik steckte.
Das hat die Mathematikwelt damals schon sehr erschüttert, weil auch gerade Hilbert noch einer der Mathematiker von der alten Schule war, der natürlich so dieses Bild hatte, in der Mathematik ist alles perfekt. Das gibt es nicht, diese unentscheidbaren Aussagen. Und das hat natürlich auch Turing sehr inspiriert.
Kurt Gödel hat gezeigt, die Mathematik ist unvollständig. Es gibt Sätze, die sich nicht beweisen oder widerlegen lassen. Und die Mathematik ist widersprüchlich. Es würde niemals möglich sein, mit mathematischen Mitteln sicherzustellen, dass die Mathematik keine Widersprüche enthält. Oder anders gesagt, auch in der Mathematik gibt es keine letzte Gewissheit. Damit sind Hilberts Hoffnungen auf eine geordnete, berechenbare, mathematische Welt gescheitert und seine ersten beiden Fragen beantwortet. Nur eine klare Antwort auf die dritte Frage zum Entscheidungsproblem steht noch aus. Darum will sich Turing kümmern. Unerschrocken beginnt er daran zu forschen, alleine und ganz von vorne. Turing erkennt, dass es bei Hilberts Problem um etwas sehr Abstraktes geht. Zum Beispiel um die Frage, ob alles vorherbestimmt, im Voraus festgelegt ist oder ob auch in mathematischen Systemen Raum ist für etwas Neues, Unberechenbares.
Nika, ich glaube auch, das geht
zu schnell. Okay. Wir müssen da nochmal, glaube ich, drüber sprechen, wie der Zusammenhang ist zwischen diesem neuen Unberechenbaren und dem Entscheidungsproblem. Ich komme da nochmal kurz rein.
Okay, an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir nochmal drüber sprechen, wie das miteinander zusammenhängt. Das Entscheidungsproblem von Hilbert und die Frage nach dem freien Willen oder der Kreativität oder nach dem, dass etwas spontan in der Natur entstehen kann. Also, was wäre denn, wenn Hilbert recht hätte? Also, wenn tatsächlich für jedes mathematische Problem ein Verfahren existieren würde, mit dem man zwingend zu einer Lösung, zu einer Entscheidung kommen würde, ob es richtig oder falsch ist.
Das wäre für die Welt der Mathematik vermutlich sehr schön und ordentlich und überschaubar. Aber übertragen, wenn man Mathematik auch als Wissenschaft sieht, die man jetzt auf Natur oder Biochemie, zum Beispiel auch das menschliche Gehirn, wie das funktioniert, übertragen kann, dann hätte das natürlich implizit die Bedeutung, dass man wirklich sich fragen muss, gibt es denn eigentlich einen freien Willen? Sind wir nicht auch vorherbestimmt in unseren Aktionen, in den Abläufen? Was ist mit dem menschlichen Denken überhaupt? Und ich glaube, dass Turing das auch schon diese verschiedenen Bedeutungen auch schon gleich mitgedacht hat bei dem Hilbertschen Problem, dass er gedacht hat, da geht es nicht nur um Mathematik, sondern das hat auch eine philosophische Ebene.
Genau so nehmen wir das.
Ist das menschliche Denken berechenbar, vorherbestimmt? Oder gibt es wirklich einen freien Willen? Das sind die Fragen, die Turing bewegen, über die er nachdenkt, oft auch beim Laufen. Als begeisterter Läufer trainiert er sogar für den Marathon. Noch Jahrzehnte später erinnert sich sein damaliger Laufkollege, der britische Autor Alan Garner, an ihn.
It was strange to see him running because he didn't run, he was hammering the road.
Sein Laufstil war eigenartig. Er joggte nicht, er hämmerte auf die Straße ein. Und dabei, so fiel mir bald auf, dachte er nach.
He was using running to think.
Eines Tages, während einer Pause vom Lauftraining, fällt Turing ein, wie er Hilberts Frage lösen kann. Er erinnert sich an eine Vorlesung von Professor Newman, der damals in Cambridge in einem Nebensatz erwähnte, dass dieses Problem doch mit einem mechanischen Verfahren zu lösen wäre.
Durch ein mechanisches Verfahren.
Und nun hat Alan Turing die Vision von einer Maschine. Von einer wundersamen Rechenmaschine, eigentlich mehr ein Gedankenexperiment, mit der er Hilberts Entscheidungsproblem lösen wird. Turing beginnt mit grundsätzlichen Fragen. Was machen Menschen, wenn sie rechnen?
Stellen wir uns die vom Rechner ausgeführten Operationen in einfache Schritte zerlegt vor. Wir dürfen annehmen, dass dieses Papier in Quadrate aufgeteilt ist. So wie das Rechenheft eines Schulkindes.
Sie schreiben Zahlen auf, Symbole, und können diese nach bestimmten Regeln und Anweisungen manipulieren. Addieren, subtrahieren, Wurzeln ziehen und so weiter, bis sie ein Ergebnis haben. Turings Maschine soll die Fähigkeiten eines menschlichen Rechners imitieren und automatisieren. Turings erste Inspiration kommt von der Schreibmaschine seiner Mutter. Doch seine Maschine soll mehr können, als Buchstaben und Zeichen auf Papier zu drucken. Sie soll, ganz allgemein, Symbole und Anweisungen lesen, rechnen und die Ergebnisse aufschreiben und weiterverarbeiten. Um auch mit unendlich langen Zahlen wie zum Beispiel Pi rechnen zu können, soll das Papier unendlich lang sein. Turings Maschine ist imaginär, ein rein theoretisches Modell. Es erinnert am ehesten noch an einen Kassettenrekorder. Eine Turing-Maschine besteht aus einem unendlich langen Band, auf dem die Symbole in Felder geschrieben werden, dazu ein Lese- oder Schreibkopf, der die Symbole auf dem Band liest oder schreibt, und eine Liste von Befehlen, Anweisungen.
Enthält das Feld eine 0? Geh weiter nach links und schreibe 1.
Die Maschine liest Symbole, schreibt Zwischenergebnisse, liest diese wieder ein, geht weiter und weiter.
Lese 1, 1, 0, 1, gehe nach rechts.
So lange, bis die Aufgabe gelöst ist. Dann erst hält die Maschine an. Schon eine einfache, nur auf eine Rechenaufgabe spezialisierte Turing-Maschine kann addieren, subtrahieren oder auch komplexere Aufgaben lösen. Die universelle Turing-Maschine setzt noch eine Ebene höher an. Sie kann außerdem ein Symbol auf dem Band löschen, verändern oder ihre Befehlslisten und Aufgaben wechseln. Alles in ein und derselben Maschine. Sie kann alles berechnen, was berechenbar ist. Das heißt auch, sie kann per automatisiertem Verfahren entscheiden, ob eine Aufgabe berechenbar ist oder nicht. Kann Turing also nun endlich Hilberts Entscheidungsproblem beantworten? Ja, aber seine Antwort fällt anders aus als erwartet. Der zentrale Gedanke ist, weil eine universelle Turing-Maschine jede andere Maschine simulieren kann, kann sie auch sich selbst simulieren. Doch in diesem Fall kann sie die Frage der Berechenbarkeit nicht mehr eindeutig mit wahr oder falsch entscheiden. Hierzu müsste das System aus sich heraustreten und eine Aussage über sich selbst als Ganzes machen. Doch das geht nicht. Das wäre ein logisches Paradox. Ähnlich wie das Problem mit der Aussage eines Kreters, der sagt, alle Kreter lügen. Der Kreter trifft eine Entscheidung, dass die Aussagen aller Kreter falsch wären, ist aber selbst Kreter, das heißt, auch seine Aussage ist falsch, also wahr. Aber das bedeutet dann, kurz, eine solche Maschine würde sich aufhängen oder in der Sprache der Computer in eine logische Endlosschleife geraten.
Lese 0. Wechsel, 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 Wechsel.
Mithilfe des Modells einer universellen Turing-Maschine kann Turing nun zeigen, welche mathematischen Probleme überhaupt eindeutig lösbar sind und welche nicht. Denn dieses Modell zeigt auch, dass es mathematische Sätze gibt, die nicht als wahr oder falsch entscheidbar sind. Mit seinem Entwurf einer Maschine habe Turing also, so Reinhard Laschig, gleichzeitig das Entscheidungsproblem gelöst.
Turings Beitrag war halt die Turing-Maschine. Und nachdem er die Turing-Maschine entworfen hatte, fiel ihm auch auf, dass er damit auch Hilberts Entscheidungsproblem beantworten konnte, lösen konnte, in dem Sinne, dass er sagte, es ist nicht entscheidbar, was für einen Mathematiker schon eine gute Aussage ist.
1936 veröffentlicht Turing die Beschreibung seiner imaginären Rechenmaschine in dem epochalen Aufsatz über berechenbare Zahlen. Im Original: On Computable Numbers with a Special Application to the Entscheidungsproblem. Bis heute gilt diese Arbeit als Meilenstein für alle Informatiker. Turings Überlegungen etablieren die Computerwissenschaft als ein neues Forschungsgebiet der Mathematik. Und zwar lange, bevor es überhaupt die ersten maschinellen Computer gibt. Erst Turing hatte die Idee, die Programme, also die Anweisungen, was mit den Daten gemacht werden soll, und die Daten selbst zusammen in ein und demselben Speicher zu halten und sie zu verändern. Eine universelle Turing-Maschine ist allerdings noch kein Computer, sondern nur das grundlegende theoretische Modell, mit dem Informatiker heute Berechenbarkeit definieren. Turing selbst hat nie versucht, eine Turing-Maschine zu bauen. Das wäre allein aufgrund des erforderlichen unendlichen Bands auch schwierig geworden. Wegen des Zweiten Weltkriegs muss Turing erstmal die Entwicklung an Computern zurückstellen. Turing stirbt 1954. Zu früh, um die Anfänge der Computerkultur, wie wir sie heute kennen, noch mitzuerleben. Sein Modell von der universellen Turing-Maschine jedoch hat diese Kultur geprägt. Turing hat eine hochabstrakte Idee in eine konkrete Form gebracht und so die Welt der Logik, des menschlichen Geistes, verbunden mit der Welt des Realen, der Maschinen. Seine universelle Maschine ist so simpel und universell, dass sie auch viele Fragen aufwirft, die über die Welt der Mathematik hinausgehen. Und das inspiriert nicht nur Informatiker wie Reinhard Laschig.
Das Besondere an ihr ist, dass sie mit nur einem endlichen, eigentlich relativ kleinen Steuergerät beliebig komplexe Dinge erzeugen kann oder halt auch entscheiden kann, dass es zum Beispiel auch die Zahl Pi aufschreiben könnte. Und das Ganze auf einem zwar unendlichen Band, aber mit einer Maschine, die nur endlich ist. Und das war sozusagen auch eine Ermunterung dafür, dass man mit dem menschlichen Gehirn eine Menge machen kann.
Turings Gedanken und Ideen faszinieren immer noch. Um die Turing-Maschine zu entwerfen, war er von einem mechanistischen Bild des menschlichen Geistes ausgegangen. Doch hat Turing wirklich selbst daran geglaubt, dass auch unsere Gehirne berechenbar sein könnten, wie eine Maschine? Haben wir überhaupt einen freien Willen? Und falls ja, können auch Maschinen einen freien Willen haben? Und wollen wir das überhaupt?
Das war die 100 über Mathematik. Unser Anspruch war, dass die sowohl für Cracks als auch für Mathe-Verweigerer funktioniert. Twittert oder Facebookt uns doch gerne, ob das geklappt hat, wie es euch gefallen hat. Mitgemacht haben auf jeden Fall bei der Sendung Nail al-Saidi, der Jackie Wagner getroffen hat, Thomas Reintjes, der jetzt genau weiß, wie das geht, platzsparend Orangen stapeln. Danke auch an Daniel Stender für die Geschichte vom 90% Irrtum und an Nika Bertram über Alan Turing. Redaktion hatte Wolfgang Schiller. Online-Redakteur war Ruben Frankenberg, Technik Nastja Schwabska. Ich bin Stefan Beuting. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Die Radio Wissen 100.
Ich habe Jackie Wagner einen Tag nach ihrer letzten Mathe-Klausur getroffen. Und während des Interviews hat sie dann mal eben kurz ihre E-Mails gecheckt und hat dann erfahren, dass sie ihre Prüfung bestanden hat. War dann super happy. Denn zwei Tage später wollte sie nämlich aufbrechen zu einer zweimonatigen Reise. Einmal wird sie jetzt gerade im Moment oben in den baltischen Staaten alle Länder bereisen. Dann geht's weiter nach Spanien und dann fliegt sie auch nochmal nach Nepal. Ja, eine richtige kleine Weltreise. Und das ist so ihr Geheimrezept, um sich durch die lange Lernphase vor den Prüfungen durchzuboxen und durchzuquälen. Sich halt mit einer schönen langen Reise danach belohnen. Kann man sich eine Scheibe von abschneiden.
Die Geschichte von Tom Herndon ist ja die Geschichte eines Rechenfehlers. Ich habe volle Sympathie für Rechenfehler, denn ich bin sehr, sehr schlecht im Rechnen. Das beste Beispiel, ich hatte mich um 6 Uhr abends mit Tom Herndon für das Interview verabredet. Allerdings habe ich nicht mit der Zeitverschiebung gerechnet. Er dachte also, das Gespräch findet um 6 Uhr abends Ostküstenzeit statt. Ich habe das sehr lange nicht bemerkt. Allerdings, der Interviewtag, das war eben auch mein Geburtstag. Und als mir mein Rechenfehler auffiel, da hatte ich große Angst, dass ich dann um Mitternacht an meinem Geburtstag ein Interview führen muss. Aber es hat dann doch noch geklappt. Thomas Herndon hatte Verständnis für meinen Rechenfehler und wir haben das Gespräch dann um 12 Uhr amerikanischer Zeit geführt und um 18 Uhr europäischer Zeit.
Also was so wunderbar ist, wenn man sich mit der Geschichte von Turing beschäftigt, ich sehe da immer ganz viel Enthusiasmus bei den Experten. Zum Beispiel, als ich in Paderborn war und mit Reinhard Laschig gesprochen habe, da hat er mir eine nachgebaute Turing-Maschine gezeigt, von einem Deutschen gebaut, Professor Hasenjäger. Und die Maschine war so richtig aus Holz, typisch 50er Jahre. Und der Hasenjäger war im Krieg zuständig gewesen für die Sicherheit der deutschen Enigmas, also sozusagen der Gegenspieler von Alan Turing, der ja für England diese Codes der Enigma geknackt hatte. Und nach dem Krieg hat Hasenjäger dann erst erfahren, wer Turing überhaupt war und wen er da die ganze Zeit bewundert hatte. Und er fand das zum Glück gut. Und das ist das Tolle an den Geschichten von Turing, dass es gibt immer wieder so viel Neues bei ihm zu entdecken.
Als ich Thomas Hales in seinem Büro an der Uni Pittsburgh besucht habe, da war ich überrascht, dass dort kein einziges Kugelstapelmodell zu finden war. Es gibt ja eigentlich ganz nettes Holzspielzeug mit Kugeln in Pyramidenform, aber nichts dergleichen war in seinem Büro zu finden, keine einzige Kugel.
Actually, I don't have any models.
Und ich habe ihn gefragt, warum das so ist.
In the early days I had styrofoam models.
Seine Antwort war, er hätte verschiedene Modelle gehabt aus Styropor und Holz, aber irgendwann hätte es für ihn einfach mehr Sinn gemacht, sich die Kugelanordnungen einfach nur vorzustellen, als sie wirklich vor sich zu haben. Aber mein Eindruck war eher, nach mehr als 25 Jahren konnte er es, glaube ich, auch einfach nicht mehr sehen.
But it's not like you don't want to see it anymore.
Well, now that the project's really done. I'm glad to be through with it.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18:15 Uhr.